SWR Aktuell Wirtschaft mit Max Dehling.
Die Verbraucherstimmung in Deutschland kommt trotz besserer konjunkturellen Vorzeichen nicht in Fahrt. Laut dem Konsumforschungsunternehmen GfK verbessert sich das Konsumklima in Deutschland zwar jetzt den sechsten Monat in Folge, zuletzt allerdings nur noch sehr gering. Der private Konsum werde demnach in diesem Jahr keinen Beitrag zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation liefern können. Heidi Radwilas.
Durchwachsen. So könnte man die Ergebnisse des aktuellen GfK-Konsumklimaindex zusammenfassen. Ja, die Konsumlaune steigt zum sechsten Mal in Folge, aber längst nicht so deutlich wie in den Vormonaten. Und die Stimmung der Konsumenten ist nach wie vor auf einem historischen Tief, sagt Rolf Bürkel von der Gesellschaft für Konsumforschung GfK.
Wir sehen im Moment ein Niveau, das wir, wenn man bis 1980 zurückgeht, noch nicht gesehen haben. Das ist ein Novum, dass die Stimmung trotz stabiler Beschäftigungslage und relativ niedriger Arbeitslosigkeit doch so gedrückt ist.
Die Stimmung verderben die vielen Krisen der vergangenen Monate und Jahre. Die Corona-Pandemie mit Lockdowns, die nach wie vor ungewöhnlich hohe Inflation, der Krieg in der Ukraine. Die Folge beschreibt Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DK Bank.
Und das erzeugt selbstverständlich eine Krisenstimmung, die auch nicht von der Hand zu weisen ist. Es ist für die Manager des Finanzsystems, für jeden Manager und für jeden privaten Haushalt eine Situation, wo man teilweise neu nachdenken muss.
Erkennbar daran, dass die Anschaffungsneigung laut GfK auf niedrigem Niveau stagniert. Es herrscht trotz guter Beschäftigungslage große Unsicherheit. Gerade auf größere Anschaffungen verzichteten viele. Gleichzeitig rechnen die Konsumenten laut GfK aktuell damit, dass ihr Einkommen eher steigen wird, sagt Rolf Bürkel von der GfK.
Hier sind doch auch gewisse Hoffnungen verbunden, dass trotz der hohen Inflation die Kaufkraftverluste nicht so hoch sein werden, weil zum Beispiel die Tariferhöhungen doch etwas stärker ausfallen werden als in den Jahren zuvor.
Dass das die Einbußen bei den Reallöhnen der vergangenen Jahre ausgleichen kann, darf jedoch bezweifelt werden. Vielleicht auch deshalb das Fazit der GfK. Der Konsum wird als wichtige Konjunkturstütze zumindest in der ersten Jahreshälfte ausfallen. Verhaltene Stimmung auch beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Weil das aktuelle DIW-Konjunkturbarometer für März leicht fällt, gehen die Experten dort wie einige andere Ökonomen auch davon aus, dass die deutsche Wirtschaft im zu Ende gehenden ersten Quartal des Jahres leicht schrumpfen wird. Das wäre das zweite Quartal in Folge ein Minus. Damit befände sich Deutschland zumindest technisch in einer Rezession. Ob es dazu kommt oder ob Deutschland am Ende doch knapp an einer Rezession vorbeischrammt, darüber streiten die Ökonomen noch. Aber eines sehen fast alle so. Die deutsche Wirtschaft hat diesen Winter trotz Energiekrise und Inflation besser überstanden als befürchtet und hat spätestens in der zweiten Jahreshälfte gute Chancen auf neuerliches, wenn auch schwaches Wachstum. Heidi Radwilas, ARD Börsenstudio Frankfurt.
Die Deutsche Bahn kommt nicht aus der Krise und fährt in diesem Jahr erneut tief in die roten Zahlen. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf den Konzern. Dieser will seine Zahlen morgen offiziell präsentieren.
Bis zu 40% der Fernzüge kommen zu spät. Das und Verluste des maroden Schienennetzes haben die wirtschaftliche Erholung der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr offenbar ausgebremst. Nach Zahlen der Nachrichtenagentur Reuters erwirtschaftete die Bahn im vergangenen Jahr einen Jahresverlust in Höhe von 300 Millionen Euro. 2021 wies die Bilanz noch ein Minus in Höhe von 911 Millionen aus. Rechnet man Steuern und vor allem die Zinsen für die mit 33 Milliarden Euro verschuldete Bahn ein, soll das Jahresergebnis in diesem Jahr sogar bei rund 2 Milliarden Euro Minus liegen. Im ersten Halbjahr hatte sich die Deutsche Bahn nach den Milliardenverlusten aus den Pandemiejahren zunächst zurück in die Gewinnzone gekämpft. Bahnchef Richard Lutz sprach im Sommer von einer Trendwende. Die seinerzeit guten Zahlen wurden vor allem von den starken Überschüssen der internationalen Logistiktochter DB Schenker bei knappen Frachtkapazitäten im internationalen Logistikgeschäft getragen. Dieser Boom hatte in der zweiten Jahreshälfte an Schwung verloren. Johannes Frevel, Berlin.
eine neue Dieselklagewelle droht. In der vergangenen Woche hat der Europäische Gerichtshof die Hürden für Klagen wegen illegaler Abgasmanipulationen gesenkt. Der Deutsche Richterbund DRB rechnet deshalb jetzt mit weiteren Klagen. Auf Dieselfälle spezialisierte Anwaltskanzleien, die würden schon offensiv Werbung machen, so DRB-Geschäftsführer Rebin in der Rheinischen Post. Und während die Chancen auf erfolgreiche Klagen für geschädigte Dieselautokäufer steigen, sinken die Chancen für Klagen der Aktionäre im Zusammenhang mit der Dieselaffäre, zumindest für Aktionäre der Porsche Holding. Die hat heute nämlich einen Etappensieg errungen im Rechtsstreit mit Anlegern im Zusammenhang mit dem VW-Dieselskandal. Das Oberlandesgericht Stuttgart stellt heute fest, die Porsche Holding habe mit Blick auf mögliche Informationspflichten über den Dieselskandal keinen Fehler gemacht. Christoph Geismeier aus der SWR Wirtschaftsredaktion, wie begründen die Richter denn ihre Entscheidung?
Es gibt da in der Entscheidung mehrere Punkte. Der interessanteste dabei ist das Thema Doppelvorstandsmitglieder. Im Fall der Porsche Holding war und ist es ja so, dass Manager sowohl im Vorstand bei Volkswagen als auch im Vorstand bei der Porsche Holding sitzen. Und für alle, die in solchen Geflechten ein Doppelvorstandsmitglied waren oder sind, gilt laut der Richter eine Besonderheit. Am Beispiel der Dieselaffäre kann man das gut aufzeigen. Die Richter sagen, nur weil ich in meiner Rolle als VW-Vorstand Kenntnis von Dieselmanipulationen habe, führt das nicht automatisch dazu, dass die Porsche Holding, bei der ich auch Vorstand bin, dazu eine Börsenmitteilung veröffentlichen muss. Man muss diese beiden Funktionen getrennt sehen. Nur wenn die VW Porsche Doppelvorstände von Volkswagen von der Verschwiegenheitspflicht befreit worden wären, dann hätte über die Dieselmanipulationen seitens der Stuttgarter informiert werden müssen. Das alles ist aber nicht erfolgt, deshalb kann man der Porsche Holding in diesem Zusammenhang nicht den Vorwurf machen, falsch über die VW Dieselaffäre informiert zu haben. Was jetzt bleibt ist, dass gegen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart die Kläger noch vor den Bundesgerichtshof ziehen können. Ob sie das tun, bleibt abzuwarten.
Danke, Christoph Geismeier. In Zukunft sollen mehr gut ausgebildete Fachkräfte nach Deutschland kommen. Die Pläne dafür hat heute das Bundeskabinett mit zwei neuen Gesetzen unterstützt. Sie sollen die Voraussetzungen für den Weg ausländischer Fachkräfte nach Deutschland erleichtern. Denn der Bedarf dafür ist groß. Kai Clement.
Ausländische Fachkräfte sollen künftig leichter ihren Weg nach Deutschland finden. Neu ist ein Punktesystem, das Sprachkenntnisse oder auch Berufserfahrung erfasst. Ausreichend Punkte berechtigen dann zur Jobsuche in Deutschland. Neu ist auch, dass Berufserfahrung und ein Abschluss des Herkunftslandes für das Einreisevisum ausreichen. Der Abschluss kann dann auch erst nachträglich in Deutschland anerkannt werden. Unterm Strich will man so jährlich bis zu 75.000 Menschen aus Nicht-EU-Ländern gewinnen. Deutschland aber steht für viele ausländische Experten gar nicht oben auf der Wunschliste, sagt der bildungspolitische Sprecher der Unionsfraktion Thomas Jatzombek.
Ja, wir haben viele Fachgespräche gemacht mit Unternehmen, aber auch mit Menschen aus der Wissenschaft. Und ein Problem stand immer im Vordergrund, nämlich die viel zu komplizierten Mechanismen und die viel zu lange Zeit, die man braucht.
Mehr Tempo. In diesem Punkt ist der Arbeitsminister mit der Opposition einer Meinung. Sonst verabschiede sich die begehrte Fachkraft schlicht in ein anderes Land.
Wir müssen schneller werden. Das modernste Einwanderungsgesetz läuft leer, wenn wir nicht die Bürokratie schreddern, und genau das tun wir.
Noch aber kann es Monate dauern, um überhaupt nur einen Termin in einer deutschen Botschaft oder einem Konsulat zu bekommen. Und rund 700 Stellen befassen sich hierzulande mit der Anerkennung ausländischer Abschlüsse. So ist es heute. Das Deutschland von morgen beschreibt Innenministerin Faeser dagegen als ein Land mit einer echten Willkommenskultur. Kai Clement, Berlin.
Für den Pharmakonzern Boehringer Ingelheim war 2022 ein erfolgreiches Jahr. Das Unternehmen konnte seinen Umsatz abermals steigern. Rund 24 Milliarden Euro hat das Unternehmen im vergangenen Jahr erlöst. Ein Plus von 10% im Vergleich zum Jahr davor. Frage an Sabine Geipel aus unserer SWR Wirtschaftsredaktion. Warum lief's denn bei Boehringer so gut?
Ja, verantwortlich für das Umsatzplus waren die Humanpharmazeutika, also verschreibungspflichtige Medikamente für Menschen. Die machen 3/4 vom Gesamtumsatz aus. Und Kassenschlager, wenn man das so nennen will, war dabei das Medikament Jardiance. Das ist ein Diabetesmittel, bei dem Boehringer davon profitiert, dass es seit einiger Zeit auch gegen Herzschwäche eingesetzt werden kann. Ein Zusatznutzen, der Boehringer zusätzlichen Umsatz bringt. 5,8 Milliarden Euro im vergangenen Jahr, fast 40% mehr als im Jahr davor bei diesem Medikament. Eher stabil der Bereich Tiergesundheit. Hier wurden die Geschäfte unter anderem dadurch belastet, dass die Wirtschaft in Nordamerika, wichtiger Markt für Böhringer, nicht so gut lief und die Lockdowns in China. Dadurch ist zum Beispiel die Nachfrage nach Schweineimpfstoffen, um mal ein Beispiel zu nennen, zurückgegangen. Ja, und ein kleiner, aber immer wichtiger werdender Teil, das ist die Biotechnologie mit immerhin 1 Milliarde Umsatz im vergangenen Jahr.
Großes Umsatzplus, also insgesamt, aber unterm Strich hat Böhringer ja weniger Gewinn gemacht. 3,2 Milliarden statt 3,4 im Jahr davor. Warum das denn?
Ja, das sind einmal die Faktoren, die im Grunde alle Industrieunternehmen belasten. Gestiegene Kosten für Energie, aber auch für Rohstoffe. Außerdem, typisch für Böhringer, die sehr hohen Ausgaben für Forschung und Entwicklung. 5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr. Die Forschungspipeline, so heißt es ja immer, die soll auch gut gefüllt sein. Allein bei den Medikamenten für Tiere sollen in den nächsten 3 Jahren 20 neue Präparate auf den Markt kommen. Im Bereich Humanpharma, da gibt es auch neue Produkte zur Behandlung von Krebs und auch die Behandlung von psychischen Krankheiten. Die rückt immer stärker in den Fokus.
Und wie sehr profitieren davon die deutschen Standorte?
Ja, man muss sagen, auch wenn die Böhringer Landeschefin Sabine Nikolaus nicht müde wird, von der Politik bessere Rahmenbedingungen für Innovationen zu fordern, so ist es doch so, dass das Unternehmen im globalen Vergleich überproportional viel in die deutschen Standorte investiert. Also gerade heute zum Beispiel hat Böhringer bekannt gegeben, dass am Standort Biberach in die Technologie der sogenannten viralen Therapeutika und in Krebsimpfstoffe investieren werden soll. Das ist ein sehr zukunftsträchtiger Bereich der Biotechnologie. Eine konkrete Summe nennt das Unternehmen dabei zwar nicht, aber es ist natürlich ein ganz klares Bekenntnis zu den deutschen Standorten.
Besten Dank, Sabine Geipel aus unserer SWR-Wirtschaftsredaktion. Und dann schauen wir zum Schluss dieser Sendung noch auf die Börse und einen gut laufenden Chiphersteller und einen beruhigenden Bankensektor. Konstantin Röse.
Besonders gefragt waren Aktien von Infineon. Der Chiphersteller hat seine Prognose angehoben und rechnet im 2. Quartal mit einem Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro. Papiere von Infineon gewannen rund 7% hinzu. Auch Aktien anderer Chiphersteller profitierten. Besser war die Stimmung auch in der Bankenbranche. Neue Hiobsbotschaften blieben aus. Mittlerweile geht die politische Aufarbeitung der Bankenturbulenzen los. Der DAX schloss den Handel mit 15.329 Punkten, ein Plus von 1,2%.